Es werden Standorte geschlossen in allen möglichen Branchen, das geht querbeet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass an diesen Standorten die Produktion zurückkommt, die kann man irgendwo bei Null ansetzen.
Das ist Thomas Gangl, der noch CEO von Borealis. Ab 1. Juli wird er zum Europachef von Liberty Steel berufen, ein Stahlkonzern, der bis 2030 CO2-neutral sein möchte. Im Kommunalkredit-Podcast Stadtlandfluss spricht Thomas Gangl darüber, worin sich Chemie- und Stahlkonzerne unterscheiden und welche Parallelen es gibt, insbesondere wenn es darum geht, die Industrie zu dekarbonisieren. Was sind denn die Unterschiede zwischen der Stahl- und der Chemieindustrie und was sind die Parallelen?
Es ist ein sehr spannender Übergang, weil es einerseits viele Parallelen gibt, aber doch auch große Unterschiede. Wenn man jetzt an die Produkte denkt, dann haben wir natürlich einen sehr großen Unterschied bei der Dichte. Aber was sehr ähnlich ist, ist eigentlich, dass die Produkte in ähnlichen Industrieclustern verwendet werden. Sowohl Kunststoff als auch Stahl werden in der Infrastruktur gebraucht, werden in der Automobilindustrie gebraucht. Also da gibt es viele Parallelen im Bereich der Kunden und der Kundensegmente. Andererseits gibt es auch Bereiche, wo Konkurrenz besteht. Kunststoff versucht, Materialien zu ersetzen, die aufgrund des Gewichts, beispielsweise Automobilindustrie, dort zu höheren Energieverbräuchen führt. Und gleichzeitig ergänzen sich aber auch die beiden Produkte, beispielsweise bei Coatings, also Beschichtungen, Stahlrohre werden beschichtet. Das heißt, da gibt es viele Gemeinsamkeiten, viele gemeinsame Kunden. Was auch eine Gemeinsamkeit ist, ist, dass die Herausforderungen in Europa mit Produktionsstandorten zu bestehen, dass die groß sind für beide Industrien und dass beide Industrien eigentlich jetzt eine Transformation durchlaufen. Beim Kunststoff ist es primär das Thema in Richtung Recycling. Beim Stahl ist es der Grünstahl, der zum Teil auch durch Recycling, aber vor allem auch durch neue Produktionsweisen stattfinden wird. Und insofern beides extrem spannende Bereiche mit großen Herausforderungen.
Welche der beiden Industrien ist denn Ihrer Ansicht nach leichter zu dekarbonisieren?
Es ist schon mal gut, dass Sie sagen leichter, weil leicht wird es weder dort noch da. Es gibt bei beiden Branchen Ansätze, wie man es machen kann. Es gibt Ansätze, die auch für beide Branchen die gleichen sind. Zum Beispiel Carbon Capture Sequestration ist für beide Branchen ein Element, das man brauchen wird. Ich glaube, dass Stahl insofern etwas im Vorteil ist, weil hier die Route, wie man zur Transformation kommt, noch klarer ist. Wir haben im Stahlbereich relativ klar die Möglichkeit, über Elektrolichtbögenöfen sowohl das Thema Recycling als auch CO2-freien Stahl herzustellen, das zu kombinieren. Und es gibt die Technologie, es braucht aber sehr viel CapEx, also Investitionsbedarf ist hoch und auch für beide ähnlich. Es ist jetzt die Herausforderung, das Henne-Ei-Problem zu knacken. Wann habe ich das Produkt? Wann muss ich die Anlagen bauen? Wann ist der Kunde bereit, dafür auch entsprechend das Premium zu zahlen? Es geht in beiden Bereichen nur mit Premium. Und insofern, ich glaube, dass Stahl hier etwas im Vorteil ist, aber die Investitionskosten möglicherweise höher sind als in dem einen oder anderen Chemie- oder Kunststoffbereich.
Damit man sich das so vorstellen kann, was sind denn das für Investitionskosten, in welcher Höhe?
Beim Stahl, wenn Sie jetzt beispielsweise an einen Elektrolichtbogenofen denken, da spricht man von mehreren hunderten Millionen Investitionen. Davor, vorgelagert, vor dem Elektrolichtbogenofen, brauche ich noch die sogenannten DRI-Plants. Auch hier, also wir sind pro Standort hier sofort einmal im Bereich von Milliarden oder einer Milliarde und mehr Investitionen. Insofern etwas, was auch nicht ganz einfach darstellbar ist, weil das bestehende Geschäft, speziell auch in Europa, dermaßen unter Druck ist, dass das aus dem Cashflow heraus das zu bezahlen etwas schwierig ist. Dadurch braucht es auch entsprechende Unterstützung, sowohl in den Policies, also Klarheit, was von staatlicher und von regulatorischer Seite vorgegeben wird, und auch entsprechende Unterstützung von den Staaten. Und das ist auch ein Thema, wo es jetzt ein großes Ringen gibt, wie man das aufsetzt, weil gleichzeitig der Importdruck enorm ist.
Das führt mich gleich zur nächsten Frage, nämlich zu der Deindustrialisierung. Das ist ja im Moment in den Medien oft die Sorge. Wie sehen Sie das? Ist das eine Sorge, die berechtigt ist, oder ist das übertrieben?
Die Sorge ist absolut berechtigt, und zwar aus dem einfachen Grund, weil die Deindustrialisierung bereits jetzt stattfindet. Es werden Standorte geschlossen in allen möglichen Branchen, das geht querbeet, und die Wahrscheinlichkeit, dass an diesen Standorten die Produktion zurückkommt, die kann man irgendwo bei Null ansetzen. Das heißt, jeder Standort, der jetzt in Europa geschlossen wird, ist ein verlorener Standort. Und die Sorge muss dazu führen, dass entsprechend gehandelt wird. Es ist ja auch nicht weiters überraschend, dass diese Schritte passieren. Viele Unternehmen sind international global tätig. Und wenn Sie sich anschauen, der Energiepreisunterschied zwischen Amerika und Europa, allein da ergibt sich zwangsläufig die Frage, wo produziere ich zukünftig? Viele Standorte, viele Anlagen sind auch in die Jahre gekommen. Das heißt, hier ist der Zeitpunkt einer Neuinvestition oder eben der Aufbau von Infrastruktur und Produktionsanlagen an anderen Standorten in anderen Regionen. Und dann kommen noch so auch nicht ganz unwesentliche Dinge dazu, wie wo findet Wachstum statt? Wir sehen, dass China derzeit nicht in dieser Größenordnung wächst wie in der vergangenen Zeit. Da gibt es keine 7-8% mehr. Aber wenn China 3-4% wächst, dann ist es von den absoluten Mengen gigantisch. Und der nächste Schritt ist dann in einer Business Case Betrachtung, wo kann ich zu welchen Kosten bauen, produzieren und welche Logistikkosten habe ich. Und in diesem Gesamtbild ist die Ausgangsposition für Europa generell herausfordernd. Europa kann sich sehr gut behaupten, nach wie vor, wenn es um Technologie geht, wenn es um Know-how und auch qualifizierte Fachkräfte geht. Aber auch hier dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Die Fortschritte, die in Asien beispielsweise stattfinden, die sind enorm. Die Kapazitäten, die dort aufgebaut werden, die sind gewaltig. Also wir müssen hier in Europa wirklich alle Schritte unternehmen, sowohl von der unternehmerischen Seite, von der Industrie, aber auch von der Politik, um Industrie zu erhalten. Sehr oft wird auch übersehen, dass es Folgeeffekte gibt. Wenn beispielsweise ein Stahlwerk geschlossen wird, dann gibt es Folgeeffekte für Zulieferer, auch die nachgelagerte Produktion. Und es ist nicht nur das eine Werk. Und da gibt es großen Handlungsbedarf.
Sie haben die USA erwähnt, die den Inflation Reduction Act aufgesetzt haben, das sozusagen die grüne Transformation extrem fördert und auch viele Unternehmen anzieht. Wie sehen Sie die europäischen Instrumente? Sind die ausgefeilt genug, damit sie dem entgegenhalten können und auch die Industrie ausreichend unterstützt in der EU?
Das ist eine ganz spannende Frage und auch interessant, das einmal nur mal von der Headline zu betrachten. Das eine Tool heißt Inflation Reduction Act. Das andere ist der Green Deal. Und schon da sieht man, dass die Ausrichtung Und wenn es nur der Titel wäre, schon unterschiedlich ist. Die Amerikaner haben ganz klar, auch wenn sie da auf der Homepage dann nachschauen, da sehen sie, im Vordergrund steht eine Growth Policy. Beim Green Deal wird dann sehr oft argumentiert, dass das ja auch Wachstum bringt, dass das zusätzliche Arbeitsplätze bringt. Aber es ist ideologisch ganz anders positioniert. Die Amerikaner geben einmal klar die Richtung vor, wir wollen wachsen. Und wir wachsen und das ist gut fürs Klima, weil wir damit Technologien fördern, Investitionen fördern, die die Reduktion von CO2 zur Folge hat. Beim Green Deal geht es immer zuerst um die Umwelt und dann versucht man zu erklären, dass das eigentlich auch für die Industrie und Wirtschaft gut ist. Also von der Positionierung ein großer Unterschied. Ich glaube, dass man im Prinzip Gleiches verfolgt. Beide, sowohl die EU als auch Amerika, will Wachstum und einen Investitionsanreiz geben. Konsequenter und vielleicht auch durchdachter würde ich eher beim IAA sehen. Und wie gut die jeweiligen Tools dann wirken, wird sich über die nächsten Jahre zeigen. Aber der IAA in Kombination mit den Energiepreisen in Amerika, das sind schon sehr, sehr starke Argumente und da dürfen wir hier in Europa wirklich auch uns nicht zurücklehnen.
Sie haben ja erwähnt, China wächst extrem immer noch im Vergleich zu Europa. In den USA ist auch starkes Wirtschaftswachstum. Wenn man das betrachtet in näherer Zukunft und auch in mittelfristiger Zukunft, wie kann denn da Europa überhaupt mithalten? Wird das in Europa nicht immer teurer sein, der Energiepreis?
Es gibt gewisse Unterschiede in der Gestehung. Das ist ganz klar. Wenn ich Ressourcen, Bodenschätze habe, die in einer anderen Region nicht zu gleichen Bedingungen gefördert werden können oder gleichen, da gibt es immer ein Ungleichgewicht. Andererseits ist es so, dass natürlich durch politische Rahmenbedingungen sehr viel auch gesteuert werden kann. Und das ist ja auch der Versuch und das ist auch das Ziel von unterschiedlichsten Instrumenten, wie zum Beispiel CBAM, um hier ein Equal Level Playing Field zu schaffen. Die Herausforderung wird bleiben, dass man diese Tools so aufsetzt, dass sie auch wirklich den Sinn erreichen und das Ziel erreichen, das man setzt. Auch hier gibt es immer wieder viele Möglichkeiten, das zu umgehen und das sehen wir auch bei CBAM, dass hier auch berechtigt Sorge besteht, inwieweit kann man das Ziel erreichen, das eigentlich geplant war.
Können Sie CBAM bitte noch kurz erklären, was das bedeutet?
Ja, es geht hier darum, dass in Europa müssen wir für die CO2-Emissionen bezahlen, in anderen Regionen nicht. Und hier soll ein Ausgleich geschaffen werden, wenn Güter, Materialien nach Europa importiert werden, die noch keine Belastung durch CO2-Tags und dergleichen haben, dass es hier einen Ausgleich gibt, damit Produktion in Europa zu gleichen Bedingungen stattfinden kann, was jetzt die CO2-Taxes anlangt. Carbon Border Adjustment Mechanism ist die Langform von CBAM und ein wichtiges Tool, um zu vermeiden, wenn ich in Europa Stahl produziere und 80 Euro pro Tonne CO2 zahlen muss und das in China produziert wird, dass hier nicht schon von vornherein 80 Euro pro Tonne CO2, das sich dann auf den Stahlpreis natürlich auswirkt, dass hier nicht automatisch ein Unterschied entsteht.
In Europa gibt es ja auch unterschiedliche Regionen, die mehr oder weniger gesegnet sind mit den Möglichkeiten für erneuerbare Energie. Im Süden ist Solartechnik, also Photovoltaik, hat große Vorteile durch die Sonne. Und im Norden Deutschlands und Skandinavien, Windkraft, Offshore, Onshore. Wie sieht das aus in Regionen, die dann nicht so einen Vorteil haben, einen geografischen? Bisher war das ja nicht auffällig, weil man hat Gas bezogen und damit die Stahlwerke betrieben. Sehen Sie da auch die Tendenz, dass in Zukunft Stahlwerke dann eher gebaut werden in den Regionen, wo es viel erneuerbare Energie gibt?
Ich glaube, dass die Antwort etwas komplexer ist. Es wird nicht so sein, dass man sagt, diese Region hat diesen Vorteil und daher findet alles dort statt. Ich glaube aber sehr wohl, dass möglicherweise die Wertschöpfungskette mehr aufgeteilt wird und dass im Endeffekt Möglichkeiten bestehen zu sagen, in dieser Region ist Energie günstig, daher mache ich den energieintensivsten Schritt dort und mit dem Nachteil, dass ich dann nicht mehr die Synergien von einem Verbundstandort habe. Aber eines ist schon auch wichtig dazu zu sagen, es ist der Energiepreis ist ein Parameter. Die Kundennähe ist ein anderer wichtiger Faktor. Das heißt, viele Industrien, für die ist es auch sehr wichtig, dass die Nähe zum nächsten Schritt, zum Verarbeitungsschritt eben entsprechend gegeben ist. Es gibt auch andere Synergien. Jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise denke an Wasserstoff, da gibt es Synergien mit Raffinerien. Und wenn schon irgendwo eine Raffinerie steht und die vielleicht Überschuss an Wasserstoff haben aus anderen Produktionsprozessen, dann kann es sein, dass dieser Wasserstoff günstiger zur Verfügung steht, als wenn ich ihn mit einer neu zu bauenden Elektrolyse mit entsprechender grüner Stromversorgung, wenn ich das erst alles aufbauen muss. Das heißt, es wird hier ein Zusammenspiel geben aus Preissituation, Energie, Rohstoffe, sonstiges, Logistikkosten, synergetische Vorteile mit anderen am Standort befindlichen Unternehmen. Und dadurch wird es auch etwas bunter bleiben. Ich glaube, dass eine Monokultur, wo der eine Schritt nur im Norden stattfindet, der andere nur im Süden stattfindet, dass der damit vermieden wird. Und wir haben ja auch schon erlebt, was es bedeutet, wenn Logistikketten nicht mehr funktionieren, wie sehr dann dieser Nachteil schlagend wird, wenn man keinen Mix mehr hat.
Wir haben gerade früher auch schon gesprochen über die Instrumente der unterschiedlichen Staaten, also den USA und den EU und der EU. Wo sehen Sie die Industrie selbst am Zug und wo braucht es die Unterstützung des Staates, um die Energiewende zu schaffen?
Also die Industrie ist sicherlich einmal am Zug, wenn es darum geht, die Technologien zu entwickeln. Prozesse, das Scale-up, also wie kann ich diese Anlagen entsprechend ausbauen, größer machen, effizienter machen, was habe ich für Möglichkeiten der Optimierung, all das ist Aufgabe der Industrie, auch Inputs zu geben für Standardisierung, Harmonisierung, das ist auch ein wichtiger Input für gesetzliche Rahmenbedingungen. Die Politik hat ganz zentral natürlich einmal die Aufgabe, den Rahmen vorzugeben. Wohin wollen wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren? Das ist enorm entscheidend, weil in den meisten Industrien es so ist, dass Investitionen für einen Zeitraum von 20 Jahren plus getätigt werden. Wenn ich heute eine Investition über mehrere hundert Millionen mache, und ich kann nicht sicher sein, ob in 5 Jahren nicht die Rahmenbedingungen so sind, dass es überhaupt nicht mehr gebraucht wird, dann wird es sehr schwierig, noch Investoren zu finden. Das heißt, die Politik gibt einmal grundsätzlich die Stoßrichtung vor, wohin wollen wir als Europa, als jeweiliges Land. Und dann ein zweiter wesentlicher Schritt, Equal Level Playing Field, wie es so schön heißt, für faire Bedingungen zu sorgen. Es ist beispielsweise nicht oder sehr schwierig, wenn manche Länder, die es sich leisten können, extrem subventionieren und andere Länder, die halt von vornherein eine schwächere Position haben, die das nicht können. Hier braucht es Ausgleich über eben beispielsweise eine EU, die hier auch wieder Vorgaben gibt, wie erfolgt die Verteilung innerhalb von Europas. Und das ist eine ganz gewichtige Geschichte, weil natürlich nationale Interessen hier eine große Rolle spielen, Arbeitsplätze damit verbunden sind und damit wird der europäische Gedanke manchmal dann schon etwas weniger wichtig gesehen als eben die nächste Wahl im eigenen Land. Und hier ist die Politik aber aufgerufen und muss sie entsprechende faire Rahmenbedingungen schaffen.
Was natürlich auch eine Herausforderung ist, weil ja in jedem der 27 EU-Länder immer wieder auch gewählt wird zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dann auch die Frage ist, ob die Policies, auf die man sich festgelegt hat, auch weiterverfolgt werden.
Genau. Und wir haben heuer ein absolutes Superwahljahr. In einem Superwahljahr kann man nicht erwarten, dass hier die großen Würfe und gemeinsamen Entscheidungen gelingen. Aber genau aus dem Grund wäre dann 25 plus die Möglichkeit zu sagen, okay, die nächste Wahl, da ist jetzt ein wenig hin und jetzt schauen wir, dass wir die richtigen Dinge tun, um auch die Stabilität Europas weiter zu erhalten. Eines ist, glaube ich, auch sehr deutlich geworden, gerade auch in der Corona-Zeit. Die Industrie war ein oder der wesentliche Faktor, um auch Stabilität zu bringen, um Wertschöpfung zu schaffen. Industrien, große, starke Unternehmen können solche Krisen finanziell auch überstehen. Und daher muss man diesen Anteil, der also irgendwo um die 25% liegt, den muss man erhalten. Irgendwann bei der nächsten Wahl wird man sonst feststellen, wenn die Unzufriedenheit durch fehlende Arbeitsplätze und dergleichen entsprechend vorhanden ist, dann wirkt sich das auch bei den Wahlen aus.
Also Sie werden ja in den nächsten Wochen das Headquarter von Liberty Steel in Europa aufbauen. Was wird denn von Liberty Steel sozusagen der Zielmarkt sein für die Stahlproduktion?
Ich beginne mit 1. Juli und es wird in erster Linie in den nächsten Monaten einmal darum gehen, diese strategische Ausrichtung festzulegen. Daher ist es heute noch ein bisschen zu früh, darüber zu sprechen. Ich glaube, wichtig wird sein, festzulegen, was ist unsere Positionierung, wo ist unser Markt, welche Standorte wollen wir entsprechend auch ausbauen, transformieren. Davor braucht es aber auch eine Stabilisierung. Das Stahlgeschäft in Europa ist in einer ganz schwierigen Situation. Die letzten Monate waren die schwierigsten seit vielen, vielen Jahren. Ich habe mit einigen langjährigen Stahlmanagern gesprochen, die gesagt haben, das, was wir jetzt erleben, war fast unvorstellbar. Das heißt, es ist wirklich eine schwere Krise, sowohl was den Bedarf der Produkte anlangt, als auch die Preissituation. Es ist so, dass eine Rekordimportrate aus Asien, aus China erreicht wurde und damit der Druck auf die europäischen Unternehmen sehr groß geworden ist und gleichzeitig eben dieser Druck zu transformieren, zu investieren. Also das gibt eine sehr explosive Mischung und mein Job und der von meinem Team wird sein, über die nächsten Monate hier den Plan zu entwerfen, wie wir auf diese entsprechenden schwierigen Rahmenbedingungen reagieren und wo wir auch investieren.
Sie haben ja gerade früher auch den Mechanismus erwähnt der EU, dass man das einpreist, die Produkte, die man importiert, also das CO2, mit dem sie entstanden sind. Würden Sie also sagen, das ist noch nicht genug, sind noch nicht genug Maßnahmen, um günstige Importe zu verhindern?
Ja, die Systeme sind im Entstehen. CBAM ist jetzt in einer quasi Testphase. Es wird jetzt noch nicht in dem Sinn eine Tax eingehoben, sondern derzeit werden wird berichtet, welche Mengen und die Ströme werden erfasst, um dann möglichst effizient das Tool in Kraft zu setzen. Das heißt, die Tools sind in Entwicklung, im Aufbau und wirken daher jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Und das spüren wir. Ja.
Zuletzt möchte ich noch fragen, also Sie können wahrscheinlich auch nicht in die Zukunft sehen zu weit, aber was glauben Sie in 5 Jahren, wie wird der Standort Europa aussehen aus Industrieperspektive? Glauben Sie, dass diese großen Herausforderungen zu meistern sind, die Sie auch gerade skizziert haben?
Also ich bin absolut überzeugt, dass sie zu meistern sind. Nur heißt es jetzt, die Ärmel hochstricken und entsprechend handeln. Das ist auch der Grund, warum ich mich entschlossen habe, in die Stahlindustrie zu gehen, weil es mir extrem wichtig ist, auch diese Industrie in Europa zu erhalten. Und es gibt hier viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Transformation ist ja nicht nur eine Herausforderung im Sinne von, das kostet sehr viel Geld, sondern es werden auch die Karten neu gemischt. Wir können auch eine neue Form der Differenzierung jetzt schaffen. Und Differenzierung und Technologie war eigentlich auch in der Vergangenheit immer das Mittel der Wahl gegen extrem niedrige Lohnkosten und großen Kapazitäten in Asien beispielsweise. Wir werden in Europa nicht gewinnen, indem wir versuchen, die Konkurrenz zu schlagen, indem wir bei den Kosten der Beste sind. Gleichzeitig müssen wir aber auch genau dort ansetzen, die Kosten weiter senken, um die Wettbewerbsmöglichkeiten und das Delta gering zu halten oder möglichst gering zu halten. Aber die Lösung liegt in der Technologie, im Know-how und auch im raschen Handeln. Ja, und eben der Move in die Grünstahlrichtung, sprich den CO2-Fußabdruck deutlich zu reduzieren, der ist eine große Chance. Wenn in der EU Vorgaben bestehen und hoffentlich dann auch entsprechend weltweit auch es in diese Richtung geht, dann kann man hier über Technologie, über die Produktionsschritte wieder auch einen Vorteil erwirken. Was auch dazu kommt, die Notwendigkeit zur Transformation und der Druck, der ist in Europa sicherlich am größten durch die gesetzlichen Vorgaben. Das heißt, wenn jetzt jemand in einer anderen Region den Druck noch nicht verspürt und trotzdem eine Auslastung für seine Anlagen hat, dann können wir hier wieder etwas Luft schaffen, um in Europa weiter zu produzieren und das auch trotz der sonst etwas schwierigeren Rahmenbedingungen. Aber es besteht die Möglichkeit und wir dürfen jetzt weder den Mut verlieren, noch einfach die Fakten ignorieren. Und das beginnt bei Kollektivvertragsverhandlungen und endet bei Finanzierungen auch im Bereich von Universitäten, um die Forschung weiter voranzutreiben.
Dann, Herr Gangl, vielen Dank für das spannende Gespräch und guten Start in den neuen Job, in die neue Herausforderung. Hat mich sehr gefreut, mit Ihnen zu reden.
Danke, vielen Dank für die spannenden Fragen und alles Gute weiterhin.
Das war Stadtlandfluss, der Infrastruktur-Podcast der Kommunalkredit. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen.